Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar hier auf www.dualmediatv.de. Schön, dass ihr gekommen seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und auch wenn ihr später dieses Video dann anschaut im Internet, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam in Offenbarung 17 weiter studieren können, bevor wir heute mit Vers 16 weitermachen, der heute auf dem Programm steht, wollen wir für ein Gebet niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können, dass wir dein Wort studieren können und dass du zu uns sprechen möchtest. Hilf du uns, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast und wie es heute in unserem Leben seine Kraft entfalten möchte. Schenke uns dazu deinen Heiligen Geist, führe uns in alle Wahrheit, halte alle Störende fern und gib, dass wir dich und dein Wesen immer besser begreifen. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 17 und dort Vers 16. Erinnert euch, wir haben das letzte Mal gesprochen über Vers 15, über die Wasser, an denen die Hure sitzt. Wir haben festgestellt, die Wasser, an denen die Hure sitzt, um welches Gewässer handelt er sich da, prophetisch gesehen? Das war... Die Interpretationen sind Völker, Nationen, aber sozusagen im Symbol geblieben. Die Hure Babylon sitzt an welchem Gewässer? Am Euphrat. Und wir haben festgestellt, 17,15 und jetzt auch die nächsten Verse sind eine vertiefende Erklärung für Offenbarung 16 von dem Vertrocknen des Euphrats. Und das wird sich jetzt in diesem Vers ganz besonders zeigen. Schaut mal in Vers 16. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Dramatischer Vers. Zunächst einmal habe ich eine Frage an euch. Wenn ihr in euren Übersetzungen lest, steht bei euch auch und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast. Habt ihr das auch? Schlachter? Habt ihr die Übersetzung? Schlachter. Interessanterweise sagen viele Übersetzungen nicht die Hörner auf dem Tier, sondern die Hörner und das Tier. Und die Frage ist jetzt, wer hat recht? Ist es auf oder ist es und? Das scheint erstmal nicht so ein großer Unterschied zu sein, ist aber ganz entscheidend. Nämlich die Frage ist, sind es nur die Hörner, die gegen die Frau kämpfen oder sind es die Hörner und das Tier? Und für die Variante B votieren die allermeisten Übersetzungen, also Luther. Nicht nur 2017, auch 84, die Zürcher, die Elberfelder, die Einheitsübersetzung. Die Schlachter ist die einzige, die mit der King James sagt, die Hörner auf dem Tier. Machen wir 2 Minuten Textkritik. Ihr habt vielleicht ja gehört von der ganzen Sache mit dem Textus Receptus und den verschiedenen Manuskripten. Und so als bibeltreuer Christ hat man immer so die grundsätzliche Neigung, dem Textus Receptus etwas mehr Vertrauen zu schenken. Ja? Und deswegen würde man vielleicht naturgemäß erstmal sagen, wahrscheinlich ist dann A richtig. Aber das ist eine der Fälle, wo der Textus Receptus offensichtlich falsch ist, weil es nicht ein einziges Manuskript im Griechischen gibt. Nicht ein einziges, das diese Lesung hat. Obwohl es bei Erasmus und bei den anderen, die den Textus Receptus dann fabriziert haben, auf dem Tier heißt, obwohl alle Manuskripte, die es gibt, und das Tier sagen, bis auf 2, ein aramäisches und ein syrisches, die sagen, die Hörner des Tieres. Aber das, was man Textus Receptus nennt an der Stelle, ist offensichtlich falsch. Also eine der, ganz interessant, weil es gibt ja manchmal Leute, die machen eine Religion daraus, ja, Und es gibt, so gut der Textus Receptus ist und so vertrauenswürdig die Schlachter ist, an einigen Stellen, gerade in Offenbarung, tatsächlich Verse, wo die revidierten Fassungen die besseren sind und die textlichen Ressourcen eindeutig das hier favorisieren. Und in dem Fall sogar, eigentlich gibt es gar keine andere Option. Das heißt, wenn das in euren Bibeln jetzt steht, auf dem Tier, habt ihr in dem Fall durchaus die Berechtigung, einen Stift zu nehmen, vielleicht einen Bleistift, und dann zu schreiben, die Hörner und das Tier. So muss es eigentlich nach allen Manuskripten, die uns zur Verfügung stehen, zumindest nach allen griechischen Manuskripten, definitiv heißen, die Hörner und das Tier. Das heißt, dass der Frau von mehreren Seiten Ungemach droht. Ja? Also Hörner und Tier, die wir, haben wir schon gesehen haben, gemeinsam regieren werden und ihre Macht zusammentun werden, werden sich gemeinschaftlich gegen die Frau wenden. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Es heißt ja, sie werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Das sind fünf verschiedene Verben, Tätigkeiten, die wir ein bisschen zum Teil genauer untersuchen wollen. Zunächst einmal ein bisschen zum historischen Hintergrund. Schaut mal mit mir ins Alte Testament. Jeremia 50. Jeremia 50 und dort Vers 41 und 42. Jeremia 50 und dort Vers 41 und 42. Da haben wir diese Idee hier. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her. Ja, ein großes Volk und viele Könige erheben sich von den Enden der Erde. Sie führen Bogen und Spieße. Sie sind grausam und unbarmherzig. Sie machen einen Lärm, als tobte das Meer. Sie reiten auf Rossen, gerüstet wie ein Mann zum Krieg gegen dich heran, du Tochter Babel. Also als das historische Babylon fiel, da kamen auch Völker. Es waren in dem Fall die Meder und die Perser natürlich. Und Babylon ist gefallen durch eine Allianz von verschiedenen Völkern, die sich da zusammengerauft haben, um das historische Babylon zu besiegen. Auf eine ganz ähnliche Weise wird offensichtlich das endzeitliche Babylon, die endzeitliche Kirche, wieder vernichtet werden. Jetzt müssen wir uns mal genauer anschauen, was das heißt. Schaut mal mit mir zu diesem Wort entblößen. Das heißt ja, sie werden die Hure hassen und entblößen. Da gibt es einen interessanten Text in Hesekiel. Schaut mal in Hesekiel 16. Hesekiel 16. Hesekiel 16 und dort ab Vers 35. Hier geht es im Kontext eigentlich um Jerusalem. Ja. Jerusalem wird hier als eine Hure beschrieben. Ihr werdet gleich sehen, die Bildsprache ist relativ ähnlich, ja, und lässt sich dann gut übertragen auch auf Babylon. Vers 35. Darum, du Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, weil du dein Geld so verschwendet hast und mit deiner Hurerei deine Blöße gegen alle deine Liebhaber aufgedeckt und gegen alle deine gräuelhaften Götzen entblößt hast und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen geopfert hast. Darum, siehe, will ich alle deine Liebhaber versammeln, denen du gefallen hast, alle, die du geliebt und alle, die du gehasst hast. Ja, ich will sie von allen Seiten ringsum gegen dich versammeln und deine Blöße vor ihnen aufdecken, dass sie deine ganze Blöße sehen sollen. Also halten wir mal fest, hier ist eine Hure, sie hat mit vielen Liebhabern gehurt und Gott sagt, das Strafgericht besteht darin, dass die Liebhaber der Hure die Blöße aufdecken. Ja, das ist ein ähnliches Bild, das wir dann noch in Offenbarung haben, wo die Könige, die, wie wir in Offenbarung 17 gesehen haben, mit der Hurerei getrieben haben. Das heißt, der von der Hure Babylon, sie hat mit den Königen der Erde Hurerei getrieben. Dieselben Könige, die Hörner, kommen jetzt als die ehemaligen Liebhaber, um die Hure zu entblößen und sie zu hassen. Vers 38. Ich will dir auch das Urteil sprechen, wie man den Ehebrecherinnen und Mörderinnen das Urteil spricht und an dir das Blutgericht vollziehen mit Grimm und Eifer. Und ich will dich in ihre Gewalt geben und sie werden deine Götzenkapellen abbrechen und deine Höhen umreißen. Sie werden dir deine Kleider ausziehen, sie werden dir allen deinen kostbaren Schmuck nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen. Ein ganz ähnliches Bild weiter, Vers 40. Sie werden auch eine Versammlung gegen dich aufbieten. Sie werden dich steinigen und dich mit ihren Schwertern erschlagen. Sie werden deine Häuser mit Feuer verbrennen und an dir das Strafgericht vollziehen vor den Augen vieler Frauen. So will ich deiner Hurerei ein Ende machen und du wirst künftig auch keinen Hurenlohn mehr geben. Und ich will meinen grimmigen Zorn an dir stillen und dann wird sich mein Eifer von dir abwenden und ich werde Ruhe finden und nicht mehr zornig sein, weil du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht hast und so weiter und so fort. Und dann schaut man Vers 44, ist interessant. Siehe, alle Spruchdichter werden auf dich dieses Sprichwort anwenden. Wie die Mutter, so die Tochter. Und das ist jetzt interessant, weil wir haben bei Babel, bei Babylon der Endzeit, ein ganz ähnliches Bild. Auch dort haben wir Hurerei mit vielen Liebhabern. Ja, die Liebhaber in dem Fall sind die Könige, ja, die allesamt mit Babylon Hurerei getrieben haben. Die Kirche Babylon, die Hure Babylon hat sich mit den Staatsmännern eingelassen, mit den Nationen, mit den Kaisern, mit den Königen, mit den Parlamenten. Und die werden noch vor der Wiederkunft für die Vernichtung der Kirche sorgen. Das ist jetzt die Idee. Und interessanterweise, wenn ihr Vers 44 in Betracht seht, die Mutter und die Tochter, haben wir in Offenbarung 17 auch irgendwo so die Idee von Töchtern? In Offenbarung 17 haben wir da die Idee von Töchtern gehabt. Dass man auch dort sagen könnte, wie die Mutter, so die Tochter oder die Töchter. Schaut man in Offenbarung 17, Vers 5. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren. Ja, also da gibt es viele weitere Tochter-Huren. In der Interpretation haben wir schon damals deutlich gesagt, die Mutter-Hure ist nach biblischer Prophetie die römisch-katholische Kirche, die mit den Königen seit ihrem Aufkommen Hurerei getrieben hat. Aber es gibt viele Töchter, ja, die ganzen abgefallenen protestantischen Kirchen, die nach denselben Prinzipien agieren, die denselben Wein Babylons, dieselben falschen Lehren über das Evangelium ausschenken und genauso den Staat zur Hilfe rufen. Und Hesekiel hat dieses interessante Prinzip, wie die Tochter, wie die Mutter, so auch die Tochter in Bezug auf die Huren. Sie werden von denen, mit denen sie Hurerei getrieben haben, vernichtet werden. Jetzt warum, das ist sehr interessant, warum haben die Christen damals, dann im Mittelalter und später auch heute, warum haben immer wieder christliche Kirchen den Schutz des Staates gesucht? Was war ihre Motivation? Dass sie gesagt haben, wir wollen mit dem Staat gemeinsame Sache machen. Ihre Vormachtstellung zu behaupten, um vielleicht ihre Version des Christentums gegenüber anderen durchzudrücken. Ja, okay. Gibt es noch andere Optionen, warum sie das gemacht haben? Macht zu haben, ja. Was hat vor allem die frühen Christen schnell bewogen, als die Option sich bot, mit dem Staat gemeinsame Sache zu machen? Sie waren erst verfolgt worden und als dann die Möglichkeit sich bot, vom Staat beschützt zu werden, empfand man, dass der Staat einen guten Schutz bieten könnte. Vor Verfolgung und Zerstörung. Das ist die Ironie jetzt an der ganzen Sache. Dass genau die Macht, mit der man sich eingelassen hat, um geschützt zu werden. Ja, auch bis heute macht man das, ja. Man benutzt den Staat, um die eigenen Rechte und die eigenen religiösen Überzeugungen zu schützen. Ja, der Staat soll zum Beispiel sich für den Schutz des Sonntags einsetzen. Ja, der Staat als Schutzmacht für religiöse Überzeugung, der Staat als Schutzmacht für die Kirche. Der Staat, den man als Schutz haben möchte, wird die Zerstörung einleiten. Das sieht man übrigens auch in der Prophetie. Ja, die Franzosen, die das Papsttum zur Macht geholfen haben, das waren dann später dieselben Franzosen, die das Papsttum die tödliche Wunde gegeben haben. Dahinter verbirgt sich diese interessante Weisheit, dass wer nicht Gott zu seinem Schutz macht, kann sich nicht darauf verlassen, dass er beschützt wird. Ja. Und das ist übrigens ja genau dieselbe Idee bei der Hure. Ja. Die Hure hat ja Liebhaber, von denen sie glaubten. Das ist ja bei Jerusalem da sogar ja eine Hure, die nicht einfach sich bezahlen lässt, sondern die sogar bezahlt, um Hurerei treiben zu können. Die macht die Hurerei, weil sie das gerne mag, weil sie unbedingt da, weil sie den Ehebruch liebt. Warum lieben Menschen Ehebruch? Sie suchen dort etwas, ja, was sie aber dort nicht finden können. Das ist das ganze Wesen der Sünde, dass man etwas sucht, etwas tut, im Glauben dadurch etwas zu gewinnen und genau das Gegenteil geschieht. Und insofern ist das auch dann am Ende wieder dieses Ereignis in der sechsten Plage, dass jetzt diese Einheit zusammenbricht, ein Beweis für das Universum, wenn Menschen sich durch Sünde und Übertretung des Gesetzes Schutz und Sicherheit erkaufen wollen, kann das keinen Bestand haben. Nicht weil Gott, und das ist jetzt sehr wichtig, nicht weil Gott mit einem Keil dazwischen geht und die auseinander dividiert, sondern weil sie gar nicht aneinander haften. Wodurch wieder deutlich wird vor dem Universum, der einzige sichere Schutz ist Gott selbst. Ja, die Hure sitzt auf dem Tier, nicht wahr? Reitet auf dem Tier und dann wendet sich das Tier, das sie reitet, gegen sie selbst. Ja, das ist, zeigt also, dass sie dann am Ende doch nicht die Kontrolle hat. Übrigens, noch ein Beispiel dazu. Schaut mal mit mir in Offenbarung 18, da wird diese Nacktheit ziemlich deutlich auch beschrieben. Offenbarung 18, Vers 16 und 17. Da heißt es dann, und sie sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Das war das Kleid, ja. Das Kleid steht hier für was, wenn man den Vers sich anschaut? Ich meine, die Stadt ist ja nicht buchstäblich mit feiner Leinwand bekleidet gewesen, oder? Also das Kleid ist ein Symbol hier für, was würdet ihr sagen? Ja, vielleicht eine falsche Form von Gerechtigkeit, ja. Also wenn man vor allem auch unter Betracht sieht, dass hier Wirtschaftsleute, Handelsleute sprechen, die sagen, schau mal, war bekleidet mit feiner Leinwand, Purpur, Scharlach, übergoldet mit Gold, Edelstein, Perlen. Ich helfe euch, nächster Vers, Vers 17. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von fern und so weiter. Das heißt, erst ist sie, also die Idee ist, sie schauen Babylon an und sagen, oh, sie war mal so toll angezogen. Und jetzt ist sie verwüstet. Aber was genau ist verwüstet? Es ist ihr Reichtum. Heißt also, das Kleid, das Babylon trug, womit sozusagen ihre Art von Gerechtigkeit gezeigt werden sollte, war nicht das Lichtkleid aus Eden, sondern es war der Reichtum. Das ist interessant. Die Bibel scheint hier anzudeuten, dass der Reichtum der Kirche wie ein Gewand funktioniert hat. Wozu trägt man ein Gewand? Um etwas zu bedecken. Ja, und wir kennen die Geschichte. Adam und Eva haben ihr Lichtkleid verloren und wollten dann ihre Nacktheit durch etwas anderes bedecken, ja, in dem Fall durch die Feigenblätter, als die Kirche die Gerechtigkeit Christi verloren hat, als man sich von dem reinen Evangelium ausgesondert hat, ja, als man angefangen hat, Irrlehren aufzunehmen, als man angefangen hat, das Gesetz Gottes beiseite zu schieben, wo einen also die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr bekleiden konnte. Ja, wie kann einen die Gerechtigkeit Gottes bekleiden, wenn man das Gesetz vorsätzlich bricht und für abgeschafft erklärt oder für geändert oder ändert? Ja? Dann muss irgendetwas anderes einen bekleiden. Und die Bibel scheint hier anzudeuten, dass der Reichtum der Kirche, den sie anhäuft, sozusagen, ja, eine Hure macht sich schön, um dem Freier zu gefallen, um attraktiv auszusehen für den Freier. Ja. Die Kirche ist deswegen so reich, weil sie damit mithalten kann in der Welt der Politik. Weil worauf regiert ein König? Er reagiert, oder nicht ein Kaiser, er reagiert nicht so sehr auf theologische Lehren, das ist dem meistens relativ egal. Er reagiert auf Bares, auf Geld, denn damit kann man Leute bestechen, damit kann man Armeen kaufen, damit kann man Kriege gewinnen. Für einen Politiker, für die Welt ist Geld so ziemlich alles. Die Bibel sagt ja, Geldliebe ist die Wurzel allen Böses. Ja? Damit also die Kirche attraktiv aussieht und mitmischen kann in der Politik, ja sogar die Politik beherrschen kann, muss sie reich sein. Sie müsste eigentlich theoretisch sogar am reichsten sein. Denn je mehr Geld sie hat, desto mehr kann sie sich die Liebhaber zusammennehmen. Und interessanterweise sagt die Bibel, wie das genau praktisch aussehen wird, kann ich gar nicht mal so genau sagen. Aber sie sagt, dass die Kirche ihren Reichtum verlieren wird. Durch die Handlung der Hörner dieser Könige und des Tieres. Das ist deswegen interessant, weil ja das Tier selbst eigentlich auch der Kirchenstaat ist. Das heißt, hier scheint sich der Kirchenstaat, ist das Politische am Katholizismus, selbst gegen das Theologische zu wenden. Und Ellen White beschreibt einiges drüber. Sie schreibt, dass, und das habe ich ja schon ab und zu zitiert, dass wir in der sechsten Plage, da die Menschen realisieren, dass sie getäuscht worden sind, werden die Menschen sich nicht einfach gegen das System wenden, nicht einmal gegen die politische Achse dieses Systems, sondern explizit gegen die Priester und Prediger. Diejenigen, die also theologisch gepredigt haben, das möchte Gott von euch, nicht wahr? 10 Gebote sind abgeschafft, lasst uns alle den Sonntag halten. Und die Kirche wird verwüstet werden. Übrigens, es gibt einen interessanten alttestamentlichen Text, der auch so ein bisschen im Hintergrund hier stehen könnte. 3. Mose, schaut mal, 3. Mose 21. Wer hätte gedacht, dass 3. Mose 21 uns was zu sagen hat für die Offenbarung? 3. Mose 21 und dort Vers 9. Schaut mal, das ist ein interessanter Vers. Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren Vater. Sie soll mit Feuer verbrannt werden. Und genau das passiert mit der Hure Babylon. Die Frage ist, hat die Hure Babylon eine priesterliche Abstammung? Hat sie in Anführungsstrichen einen Priester zum Vater? Wer ist der Gründer der christlichen Kirche? Jesus Christus, der hohe Priester im Himmel. Und er hat definitiv eine Frau sozusagen, oder eine Tochter, wenn man so möchte, ja, die ihm treu ist. Aber er hat auch eine Tochter, die sich durch Hurerei entweiht hat. Und jetzt wird's sehr interessant. Wenn also hier eine Tochter von Jesus sozusagen, ja, die mal ausging aus der christlichen Kirche, sich jetzt durch geistliche Hurerei entweiht. Auf wen überträgt sich diese Entweihung? Wer ist damit dann betroffen, gemäß des Verses? Der Vater, in dem Fall also der eigentlich sozusagen der Ursprung dieser Tochter ist. Gibt es irgendeinen Vers in der Bibel oder irgendeine Idee in der Bibel, wo deutlich wird, dass die Handlungen des Papsttums Verunreinigung und Entweihung Richtung Gott projizieren? Das also, was die Kirche an Wahrheit verwirft, zu einer Unreinheit oder zu einer Entweihung führt in Bezug auf Gott. Daniel, genau, und zwar Ja, das mit dem Gesetz, ja, aber es gibt ja, Daniel 8. Daniel 8, ist, da geht es genau um diese Idee, um dieses kleine Horn, das nicht wahr, die Wahrheit zu Boden wirft und sich, schaut mal in Daniel 8, Vers 11, ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das Beständige weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet und das Heer wurde dahingegeben samt dem Beständigen wegen des Frevels. Das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Und dann wird deutlich, dass dieses Horn lange Zeit gegen die Wahrheit und gegen das himmlische Heiligtum kämpft. Ja? Die das Heiligtum verwüstet, das ist nicht buchstäblich gemeint, oder? Wie hat das Horn Babel, wie hat es das himmlische Heiligtum verwüstet? Wie hat es das himmlische Heiligtum entweiht? Durch welche Handlung? Wie kann man sagen, die katholische Kirche hat das Heiligtum im Himmel entweiht? Ja, so eine Kernthese, nicht wahr, des Adventismus, das Papsttum das Heiligtum im Himmel entweiht hat, verunreinigt hat. Ja. Das Gesetz ist geändert worden, das ist Daniel 7 schon, ja. Aber das Heiligtum ist ja mehr als das Gesetz, vor allem das Gesetz ist ja im Allerheiligsten, während hier geht es ja vor allem um den ständigen Dienst, den täglichen Dienst, dem Heiligen. Ja. Die beiden Sachen gehören quasi nebeneinander. Ja, die Anbetung, ja. Was macht der Heiligtumsdienst? Was macht die? Ja, genau, also wenn man jetzt die einzelnen die Gegenstände anschaut, das Schaubrottisch für die Bibel zum Beispiel, ja. Was macht Jesus im himmlischen Heiligtum? Was ist der Sinn seines Daseins dort? Ja, er wendet sein Blut für mich persönlich an, das mir vergeben wird, oder? Und wenn jetzt ein Mensch sagt, ihr könnt zu mir kommen und ich vergebe euch, dann ist zwar Jesus immer noch im himmlischen Heiligtum, aber wenn die Menschen nicht mehr zu ihm beten und nicht mehr bei ihm um Vergebung bitten, dann ist sein Dienst buchstäblich angegriffen. Der wird quasi gestört. Nicht, weil man mit einer Rakete das himmlische Heiligtum zerstört, aber weil man die Menschen auf der Erde, die ja diesen Heiligtumsdienst in Anspruch nehmen sollen, ablenkt. Man muss nicht im Himmel sein, um den himmlischen Heiligtumsdienst zu stören, weil der himmlische Heiligtumsdienst ist ja direkt verknüpft mit der Erde. Und wenn die Menschen auf der Erde davon nichts wissen oder in ihrem Denken über Gott verwirrt sind, dann wird dieser ganze Dienst verunreinigt. Und deswegen heißt es ja dann in Vers 14, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt oder wieder sein Recht gebracht. Quasi, wie als wenn es wieder geweiht wird sozusagen. Mit der Idee, dass dann die Wahrheit über Gott, in dem Fall jetzt hier sozusagen den Vater dieser Hure, ja, die Wahrheit wiederhergestellt wird und diese hurerische Tochter des Priesters, um beim Bild von 3. Mose 21 zu bleiben, wird mit Feuer verbrannt. Das ist dann Offenbarung 17 und 18 und 19. Und diese Verbrennung ist dauerhaft, so sagt es das Griechische, für immer verbrannt. Schaut mal in Offenbarung 18 auch. Offenbarung 18 und dort Vers 21. Nicht Vers 21, Entschuldigung, Vers 8. Da heißt es, darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Also mit anderen Worten, das, was die Könige beginnen, wird von wem zu Ende gebracht? Von Gott selbst. Übrigens, kennt ihr noch eine andere Stelle in der Bibel, wo die Vernichtung der Feinde Gottes damit beginnt, dass sie sich gegenseitig vernichten und dann beendet Gott das Ganze durch Feuer vom Himmel. Nach den 1000 Jahren wird es so ähnlich sein, ja. Da werden dann auch, so schreibt Ellen White im großen Kampf, die Dämonen und die bösen Menschen gegeneinander kämpfen, ja, weil dann die bösen Menschen erkannt haben, dass sie getäuscht worden sind. Da passiert quasi das Gleiche nochmal, nur auf viel größerer Ebene. Und dann sendet Gott sein Feuer herab und beendet das Ganze. Das heißt, im Grunde genommen ist das, was vor der Wiederkunft passiert, ein Modell dessen, was nach den 1000 Jahren passiert. Nur mit dem Unterschied, dass nach den 1000 Jahren alle Menschen dabei sind, die jemals gelebt haben, und vor der Wiederkunft das quasi auf eine Generation beschränkt ist. An der Stelle werden wir das nächste Mal dann weitermachen und sehen, was Offenbarung 17 da noch mehr zu sagen hat. In Vers 17. Aber ich denke, wir können heute eine ganze Menge lernen. Zum einen, dass wir manchmal Schutz in Dingen suchen, die nicht direkt von Gott kommen. Und die Bibel warnt uns, wenn wir unseren Schutz nicht bei Gott suchen, werden die Dinge, auf die wir vertrauen, irgendwann uns selbst auf die Füße fallen. Ja. Und wir können auch lernen, dass wenn wir persönlich für uns geistliche Hurerei betreiben, dann ist das nicht nur schädlich für uns, es färbt auch ab auf das Bild von Gott, das die Menschen bekommen. Das war in der Kirchengeschichte so. Wie das heißt, nicht wahr? Die Hurentochter eines Priesters entweiht den Priester. Und wenn wir mit anderen, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke, wenn wir uns entscheiden als Gläubige oder die wir uns zum Glauben bekannt haben, wenn wir uns entscheiden, in Sünde zu leben und daran festzuhalten, hat das Auswirkungen selbst auf das, wie Gott gesehen wird. Und das nimmt mit Babel kein gutes Ende. Es lohnt sich nicht. Das ist die große Lektion von Offenbarung 17. Es lohnt sich einfach nicht, Gott den Rücken zu kehren. Man gewinnt nichts dadurch. In dem Sinne lade ich ein, dass wir noch gemeinsam beten und damit diesen Teil abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort studieren konnten, dass wir sehen konnten, dass es keine echte Hilfe und keinen echten Schutz gibt außer dich. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns jeden Tag aufs Neue bewusst machst, wie sehr wir dich brauchen und wie wichtig es ist, dass wir unserem Glauben auch entsprechend leben. Dass wir nicht durch Untreue Schande auf dich und auf deinen Charakter werfen. Hilf uns zu verstehen, was es bedeutet, dass im himmlischen Heiligtum für uns Erlösung stattfindet. Und schenk uns die Weisheit, in dieser Welt, in dieser letzten Zeit zu erkennen, wohin die Ereignisse gehen, dass wir unsere Zuflucht nicht bei weltlichen Dingen suchen, sondern bei dir allein, der du uns durch alle Plagen hindurchtragen kannst. Hab Dank dafür, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen.